Juhu, meine Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alman Arabica. Wie ihr sicherlich vernommen habt, ist wieder eine neue Einreichung, eine neue Einreichung hat stattgefunden von Bwa, mit einem stummen B am Anfang, glaube ich. War heißt er. War.
War.
Ohne Bw, ohne Bw. Ich kann nicht genau sagen, was in dem Intro gesagt wird. Es könnte sein, dass wir vollkommen ehrenlos beleidigt werden zum Teil auch, aber ich finde den Vibe gut, deswegen möchte ich das jetzt hier einfach so aufnehmen. Hallo Karl, wie geht's dir?
Mir geht's sehr, sehr gut. Ich hoffe nur, dass da kein Völkermord im Sudan geleugnet worden ist im Intro. Der Rest interessiert mich eigentlich relativ wenig, was man ja bei diesen Anime-Quatschköpfen niemals so ganz genau weiß, ne?
Ja, genau, genau.
Ich habe übrigens volle Solidarität an alle Leute, die auf dem Weg zur Lohnarbeit oder zur Universität oder so, das morgens um 6.30 Uhr
keine anmachen. Leute, nee, keine Solidarität mit Leuten, die auf der Weg zur Uni sind. Nee, heute nicht. Ich möchte heute nur die Arbeiterklasse, nicht die Leute, die Akademiker.
Akademiker sind Teil explizit des Proletariats, ne?
Ich möchte die Akademiker trotzdem heraushebeln. Ich möchte heute mal bewusst für Leute, die ihr Abi nicht geschafft haben. Ich möchte heute Leute nur grüßen. Karl möchte heute grüßen, die kein Abi haben.
Gut, okay, dann möchte ich, Stay, mich heute gegen das Lumpenproletariat aussprechen. Ich bin heute, diese Episode geht heute von mir, Stay, aus gegen, nicht für Arbeitslose. Sucht euch eine Anstellung, leistet euren Beitrag.
Ja. Ich hatte letztens jemanden, der hat im Chat geschrieben, der hat irgendwie seinen Kollegen,
den hatte ich auch,
Kollegen,
den gleichen. Ich weiß schon, ja, was du sagen willst, aber der gleiche war auch bei mir. Wir hatten auch einen guten Schnack.
Der hat geschrieben, dass er seinen Kollegen irgendwie, dass er gesagt hat, ich weiß, kann ich gar nicht mehr zusammensetzen.
Ein Video sollte der angucken oder es ging um irgendein Video, über ein Video von Mr. Wissen to Go. Und ja, dann hat der Kollege wohl gesagt, ja, das habe ich schon bei Stay gesehen. Und dann hat er gesagt, das ist nicht Stay, das ist Karl. Und dann so, wirklich? Und
ist das so crazy. Das ist so, das kann nicht ernst gemeint
Doch,
sein.
Doch, die meinen das ernst.
Ich kann, Karl, seitdem du deine Mütze nicht mehr trägst, passiert das nur noch mehr.
Das stimmt.
So, seitdem
das
du diesen lustigen Emo-Schnitt hast, du siehst ja ein bisschen aus, als würdest du, du siehst ja so ein bisschen aus, als würdest du in so einem so einem Indie-Klamottenladen shoppen.
Ja, aber willst du die traurige Wahrheit über diesen Indie-Schnitt hören? Der ist einfach seit zwei Monaten rausgewachsen.
Wie der ist rausgewachsen?
So sehen meine Haare jetzt aus, wenn ich dusche und mich dann irgendwo hinsetze. Dann sehen die so aus. Die sind nicht gemacht oder so. Und I couldn't give any more fucks about it. Weil wenn die sind so lang, wenn ich da versuche, irgendwas draus zu machen, dann wird's eine riesige Katastrophe.
Mach dir doch einen Zopf.
Für einen Zopf ist es nicht lang genug. Ich könnte mir vorne
einen
Zopf
machen. Dann sind sie nicht lang genug, würde ich
meinen. Ein Ponyzopf könnte ich meinen.
Nee, die sind nicht lang genug, sage ich.
Aber dafür. Ich sehe das. Ich glaube, ich denke auch, also ich spiele mit dem Gedanken, mir noch 6 großartige Tastaturen von Anvil zu besorgen und eine Display-Partnerschaft abzuschließen. Einfach nur, um auch den Hintergrund ein bisschen anzupassen.
Ne, zu Recht. Aber ich finde deine Monstera im Hintergrund eigentlich sehr sympathisch.
Ja, das sagen viele, dass das eine sehr gute Pflanze ist. Und das ist natürlich aufgrund der großartigen.
Die ist auch riesig, Alter.
Ja, die ist riesig. Die haben wir in Berlin geholt vor 8 Jahren jetzt mittlerweile und die wächst seit 8 Jahren. Die war sehr klein, als wir die geholt haben. Also überschaubar groß, sagen wir es so. Wächst und gedeiht.
Ich finde sie herausragend schön, deswegen brauchst du da nicht irgendwelche verdichteten Metallplatten an deinen Hintergrund machen. Lass das mal schön grün da, lass das mal so schön grün. Da muss nicht jeder in so einer Innenstadt in seinem Stream leben wie bei mir. Bei mir ist ja alles verdichtet.
Na, bei dir ist aber auch schön
alles verdichtet.
Ich finde ja, das Schöne an Display ist ja, dass du dadurch in der Lage bist, deine Hintergründe immer zeitgenössisch anzupassen. Wenn ich zum Beispiel wenn ich Clips sehe, wo Cyberpunk im Hintergrund ist, weiß ich ganz genau, aus welcher Zeit das kommt.
Ja, das stimmt. Du kannst die Zeitlinie dieses Streams so ein bisschen an der Display-Gestaltung feststellen. Das stimmt schon.
Ja.
Es wird jetzt bald auch umgestaltet tatsächlich. Also ich habe jetzt, es wird sich wieder verändern. Es wird wieder ein bisschen, ich glaube, es wird sogar ein bisschen weebiger, würde ich sagen. Es wird ein bisschen kawaii. Digimon, ich würde so ein bisschen kawaii. Das weiß ich noch nicht, ob es Digimon wird, aber es könnte Digimon werden. Es könnte mit Digimon
aber
werden.
Aber nicht
es
zu viel Kawaii, weil ansonsten, wenn du zu sehr in den Weep-Fokus reindrückst, dann mache ich mir Gedanken um deine beiden Schätze, dass die auch so ein Schockhalsband umkriegen.
Wuff, wuff, bark the weeps away ist mein Motto.
Wuff, wuff, bark the weeps away und vor allem auch Schockheitsbilder für Köter. Das ist meine
Position. Oh mein Gott, haben wir noch nicht drüber
geredet. Haben wir gar nichts drüber gesagt, ja.
Haben wir kein Statement abgegeben zu. Geben wir heute ein Statement
dazu? Ich habe da schon 2,5 Minuten, glaube ich, im Stream drüber gesprochen.
Oh mein Gott, das ist aber auch gar nichts, Alter. Das ist noch gar nichts.
Alter. Der Grund, warum ich das nicht so groß an die Glocke gehangen habe, ist, weil das sind ja keine Tierschützer, die sich jetzt da großartig Gedanken drum machen, sondern irgendwelche Alt-Right-Griefer, die versuchen mit dieser oberflächlich moralischen Positionierung für Tierschutz dann alles andere, was der so sagt, wo auch viel Schwachsinn dabei ist,
ja. Ja,
also wo auch viel Quatsch dabei ist, so zu delegitimieren. So, der einzige Grund, warum ich gegen Hasan Abi jetzt kein 2,5-Stunden-Video machen werde, ist nicht etwa, weil ich da schon mal on-stream war oder weil ich den irgendwie besonders häufig konsumieren würde. Kleiner Spoiler, ich beziehe meine politische Bildung nicht aus US-amerikanischen Streams.
Ist auch eine gute Entscheidung, muss ich sagen. Ist
eine Entscheidung, mit der ich eigentlich ganz gut leben kann bislang. Aber nichtsdestotrotz hat er eine ziemlich stabile Sicht, wenn es um anti-imperialistische Positionen geht. Jetzt, also Anti-Amerikanismus kann man es auch nennen, ist ja auch egal. Und da wird er natürlich ständig für angegriffen, das ist ja jetzt auch nichts Neues. Und wenn man dann so in die Scheiße greift, dann wird das so als Hauptgrund genommen, um alles andere zu delegitimieren. Aber das Schockheitsband, ich habe mir das angeschaut, um da mal eine professionelle Einordnung zu geben. Das ist tatsächlich das Schockheitsband. Also das, was da gezeigt worden ist, ist ein Schockheitsband. Da kann man auch, es ist auch egal, wie viele Statements es da gibt, dass das nicht so wäre. Oder dass das von einem Hundetrainer empfohlen worden wäre oder so. Ich kenne das Modell. Ich habe recherchiert, ob es da andere Modelle zu gibt. Und kleiner Spoiler, ja, gibt es. Und diese anderen Modelle erfüllen alle Funktionen, die ein Hundetrainer, selbst wenn er bescheuert ist, haben wollen würde. Abgesehen von dieser Schockfunktion. Das heißt, dieses spezielle Halsband hat einfach nur zusätzlich noch eine Schockfunktion obendrauf. Und das ist das Letzte. Also das ist das wirklich Allerletzte. Ich meine, wir leben natürlich in einer Welt, in der Gewalt gegenüber Tieren normalisiert ist. Und in Amerika ist das, glaube ich, auch relativ geläufig, dass da so Schockheitsbänder zum Training genutzt werden.
Es ist nicht verboten tatsächlich.
Ja. Und das ist ein absoluter Witz. Also ist ein riesiger Witz. Ich glaube, ich muss jetzt hier nicht irgendwie hundewissenschaftlich darlegen, dass Schockheitsbänder keine vernünftige Sache sind, oder?
Ja. Nee, das ist, also ich muss sagen, ich habe erstmal schöne Einleitung von dir. Es ist tatsächlich so, das hat schon viel mit reingenommen, dass die aktuelle Debatte darum oder die Debatte in den vergangenen Wochen darum maßgeblich von, sagen wir mal, eher nicht Tierschützern und auch politischen Agitatoren, würde man vielleicht jetzt sagen, genutzt wurde, um die Person Hasan Abi zu diskreditieren, unabhängig von der fragwürdigen Haltung zum Tierschutz oder zu der Tatsache, dass die sich normalerweise dafür gar nicht interessieren. Die sagen das jetzt halt nur, um ihnen diesbezüglich ein Stigma zu geben oder eine mitzugeben, damit andere Aussagen von ihm deswegen weniger geglaubt werden. Das ist die ganz klare Strategie. Man muss aber anerkennen, und das ist auch wichtig, dass sich hierbei tatsächlich allem Anschein nach und da stimme ich dir zu, ich habe da auch ein bisschen geguckt, und wir haben uns nicht abgesprochen tatsächlich vorher, das erste Mal, dass wir darüber reden, dass das in meinen Augen ebenso sich um ein Schockhalsband handelt. Es gibt dazu ziemlich verdächtige, also es gibt eine ganze Reihe von Indikatoren, die das Ganze auch, also das ganz merkwürdig machen. Und jetzt auch die Tatsache, dass jetzt permanent damit versucht wird, dass den Hund positiv in den Vordergrund zu rücken, um das Ganze irgendwie aufzuweichen. Das ist so eine klassische Medienstrategie, würde ich jetzt fast sagen, so eine Kommunikationsstrategie, um das zu entkräften. Ja. Fakt ist allerdings für mich, das handelt sich dabei um ein Schockteilsband. Das ist nicht zu rechtfertigen, das ist eine absolute Katastrophe. Deswegen wird aber eine Aussage, die etwas vollkommen anderes betrifft, das nicht legitimiert oder nicht legitimiert, sondern das halt eine unabhängig davon stattfindende Einschätzung von mir, der der lebt halt in Amerika und in Amerika ist es normaler, als man vielleicht glaubt, dass Schockhalsbänder eingesetzt werden.
Ja, was das aber nicht, was das aber nicht besser macht, ne?
Also, was es gar nicht besser macht, aber was ist, was halt so Amerika halt. Amerika ist ein dystopischer Haufen Scheiße.
Ja, ja. Für mich ist aber so der Nail in the Coffin, weißt du, diese Amerika-Ausrede mit gesellschaftlicher Normalisierung, die würde ich ja durchgehen lassen, ohne da jetzt meine Wertung irgendwie anders ausgehen zu lassen. Aber ich würde sagen, okay, das Sozialisierungsargument, das lasse ich dann dahingehend durchgehen und das sind halt einfach Verrückte und die gehören halt durchweg kritisiert für ihren Umgang mit Hunden. Aber so ist es ja nicht. Er ist sich ja durchaus darüber im Klaren, dass das nicht klar geht. Deswegen hat er ja einen Tag später dann dieses lächerliche, katastrophale ja. Ding da veröffentlicht, was ich auch nicht in Gänze gesehen habe. Ich habe nur den Ausschnitt gesehen, wo er gesagt hat, ihr habt euch alle verarschen lassen. Hier ist übrigens dieses Halsband und das hat keine Schockfunktion. Ihr lasst euch alle verarschen.
Das ist so dilettantisch abgeklebt einfach.
Und also sorry, aber das ist das Schockhalsband. Und dann weißt du ja, dass das falsch ist.
Ja, und das ist halt auch so ein Problem. Und was ich dann einfach mitbekommen habe, ich habe das in meinem Stream relativ ein oder zwei Tage später nochmal besprochen kurz, weil es ja auch aufkommt, ne, wenn da sowas passiert in dieser Größenordnung, dann wird das auch besprochen in anderen Kanälen, ja. Und was ich dann merkwürdig fand, was ich wirklich merkwürdig fand, ist, dass dieser White Knight-Scheiß dann kommt. Also natürlich hat man Überschneidungen gerade linkspolitisch eingeordneten Kanälen, Live-Kanälen, Streaming-Kanälen, YouTube-Kanälen, whatever. Und ich fand aber echt verblüffend, dass die Leute nicht in der Lage waren, also nicht die Leute alle so, sondern so fünf oder sechs Kandidaten habe ich da herausgearbeitet, die nicht in der Lage waren einzugestehen, dass sich das dabei um dieses Halsband handelt und dass das unabhängig davon halt einfach ein Problem ist, sondern dass da halt eben permanent gesagt wurde, ja, nee, Fake News von rechts. Und ich denke mir, Bruder, ja, ja. Du bist ja ein ganz schöner Ritter. Ich verstehe das gar nicht. Warum? Ich meine, das muss man doch gar nicht machen. Du kannst doch erkennen, dass das ein beschissenes Schockhalsband ist. Und du kannst gleichzeitig auch erkennen, dass das instrumentalisiert wird, um von rechts eben Stimmung gegen ihn zu machen. Das kann beides wahr sein. Ja. Beides kann wahr sein. Aber das ist wieder zu divers, zu diversifiziert. Das ist wieder zu kompliziert für die Leute. Das ist, also,
Das hat mich richtig irritiert. Das ist immer ein Problem, wenn es halt gegen Content Creator, Influencer geht. So, da hast du eine ganz weirde, ganz, ganz viele Leute. Das Erfolgsrezept eines Influencers ist es ja, dass Menschen das Gucken deiner Übertragung zum Teil ihrer Identität machen, ne? Und das hast du halt, je größer die Leute sind, desto gravierender ist dann auch dieses Problem. Deswegen kannst du ja sowas wie ein Sabaton überhaupt stattfinden lassen. Deswegen kannst du sowas wie um jetzt mal was Positives zu nennen, deswegen funktioniert Charity über Streams oder YouTube-Videos, Streams doch sehr viel besser als YouTube-Videos, so unfassbar gut. Die Leute machen alles, was du sagst, alles, was du tust und die Community um dich herum zum Teil ihrer Identität, was jetzt kein Werturteil ist, ne, das kann positiven Einfluss haben, das kann negativen Einfluss haben. Schwierig ist nur, dass es eigentlich immer dann in Richtung Dogmatismus abendet. Ne? Also die Leute werden dann dogmatisch, die nutzen dich dann als Primärquelle für alles und begründen dann auch irgendwelche Standpunkte mit Zitaten von dir, was auch in den meisten Fällen eher schwierig ist. Und wenn dann sowas passiert, dann schalten die auch ihr Gehirn ab. Ne? Also ich habe das auch gehabt bei mir. Jetzt nicht im Stream, weil ich es nicht so groß zum Thema gemacht habe, aber im Discord waren halt Leute, die das dann auch den ersten und zweiten Tag so unfassbar hart verteidigt haben und gesagt haben, ja, du fällst hier auf eine rechte Kampagne von Asmongold rein und, also jetzt nicht ich, sondern das wurde an anderen vorgeworfen. Ich so, ey Freunde, es ist halt gut möglich, dass zwei Aussagen wahr sind.
Gleichzeitig stimmen, ja.
Also ja, da wird derzeit eine massive Kampagne von rechts gefahren. Das stimmt. So Knallnasen wie Asmongold nutzen das, um alles zu delegitimieren, was Hasan Abi von sich gibt. Ne?
Unglaublich, dass das ein politischer Content Creator geworden ist.
Der größte.
Holy fucking shit.
Der größte.
Unglaublich einfach. Aber ja, das stimmt.
Jeder, der sich mit Asmongold beschäftigt, weiß, dass der jetzt auf Tierschutz eher weniger Wert legt. Ich meine, der lässt sich im Sommer von einer toten Ratte wecken. Ist jetzt,
ja.
Können wir uns irgendwie darauf einigen, dass dem nicht so wirklich an Tierschutz gelegen ist. Aber oder vielleicht nur um Haustierschutz. Das mag auch sein, dass der Hunde süß findet und alle anderen eben Fick drauf gibt. Mag auch sein, will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber gleichzeitig kann es auch richtig sein, dass so eine rechte Kampagne Wahrheiten beinhaltet. Das kann auch sein. Man, ja. Ne? Es geht.
Das macht nur die Kampagne effektiver, aber nicht,
genau.
Steht nicht in Abrede, dass es eine Kampagne ist.
Genau.
Also es ist so, das ist so, das.
Und eine aufgeklärte Position zu der ganzen Geschichte ist, denke ich, dass man das konsequent verurteilt, weil man es konsequent verurteilen sollte. Dass Hasan Abi eine Pissnase ist dafür, dass er das überhaupt nutzt, dass er eine noch größere Pissnase ist, dass er sich darüber im Klaren ist, dass das falsch ist und dass er die größte Pissnase ist, weil er dann jetzt versucht, das irgendwie zu vertuschen, indem er dann halt literally jeden anderen für einen Idioten verkauft.
Ja, ja.
So, und das mag halt in seiner Zuschauerschaft sehr gut funktionieren, bei anderen nicht so gut und das macht das Ganze dann noch viel schlimmer. Ne?
Ja. Tatsächlich. Schade, ja. Man muss übrigens anmerken, das ist eine Sache, die gleichzeitig passiert ist, in dem Zeitraum, wo sich Leute über die Tatsache, dass Hasan Abi seinen Hund quält, mit einem Schockhalsband aufgeregt haben, hat Esmond Gold in seinem Stream zur Verwendung von scharfer Munition gegen Protestanten advokiert. Also der hat das halt einfach gesagt, ja, kannst du auch scharfe Munition benutzen. Und ich denke, die Tatsache, dass wir mehr darüber reden, dass, also nicht wir, aber dass gesellschaftlich, internetkulturtechnisch mehr darüber geredet wird, dass dieses Halsband eine Rolle spielt, was eine Rolle spielt, aber mehr eine Rolle spielt, als die Tatsache, dass da der größte politische Content Creator auf Twitch gesagt hat, man soll doch bitte scharfe Munition gegen Protestanten nutzen. Das ist fucking insane.
Er hat, glaube ich, diesen Take gebracht, der, wenn ich es richtig verstanden habe, ich habe auch nur den Clip gesehen, also ich habe keine Gesamtkontexteinordnung jetzt hier parat. Ich glaube auch nicht, dass ich die brauche, aber nur Fair Play, der Transparenz halber. Er hat, glaube ich, gesagt, und das ist ja auch im deutschsprachigen Raum irgendwie so eine verbreitete Meinung, ne? Also viele denken, dass das korrekt ist, dass es da nicht um irgendeine Präventiverschießung gehen soll, also dass man nicht Protestierende einfach so erschießt, was man natürlich macht, aber ist ja egal, sondern dass Leute erschossen werden sollten, die Steine auf Polizeibeamte werfen. Also
ja, sollten sie nicht.
Also die haben so eine Selbstverteidigungsrechtfertigung, die da gebaut wird. Und
ja, das ist halt fucking crazy. Also besonders in Amerika ist es halt absurd. Wir sind ja in Amerika in einer Realität, in der so ein Take also in Amerika, so wie in vielen autokratischen Ländern, ist es ja so, dass auch advokiert wird für kriminelle Ausländer sollen abgeschoben werden. Der Fakt ist aber, dass alle abgeschoben werden. Also dass alle. Dass wir haben eine staatliche Gestapo-Einheit, die von Stadt zu Stadt zieht und dort Migranten und gelesene Migranten eben, nicht Migranten, weil sie irgendwas Verbrechen begangen haben, sondern gelesene Migranten, anhält und diese dort dann in Haft bringt und verschleppt, entführt. So. Ja. Und in einem Land, in dem das passiert, zu fordern, ja, du solltest halt vielleicht auf Protestanten schießen dürfen, wenn die was Bestimmtes tun, ist halt so ein fucking weirder Montana Black Take. So, wenn der Polizist angegriffen wird, soll er dich erschießen dürfen. So, da musste sogar Montana Black zurückrudern für.
Ja, muss
aber
er?
Das ist. Ja, hat er auch.
Okay, gut.
Da gab es so eine Klarstellung so von, ja, das habe ich gar nicht gemeint. Ja, so. Genau. Diese Klarstellung ergibt sich hier gar nicht, sondern nur die Rechtfertigung dafür. In einem Land, in dem schon die Illegalen, wie gesagt, abgeschoben werden gehören und dann werden irgendwie alle verfolgt und abgeschoben, wird halt nur dazu führen, dass die Rechtfertigung wieder genutzt wird, um alle zu erschießen. Also es ist halt dann, du schaffst dir halt einen Exit. Du schaffst einer autokratischen Regierung einen Exit, wenn du sagst, ja, diese Bewegung ist kriminell, diese Bewegung ist gewalttätig, diese Bewegung hat Steine geworfen, darum haben wir auf sie das Feuer eröffnet. Das sieht man ja auch ganz klar bei den bei der Republikanischen Partei und bei dem Präsident der Vereinigten Staaten, der die No-Kings-Proteste angegriffen hat, mit genau diesem Argument, nämlich, dass das Kriminelle sind, dass die anti-amerikanisch sind und dass die gewalttätig sind, obwohl sie es nicht waren. Und wenn man diese Rhetorik verfolgt und wenn man dann gleichzeitig eine Forderung hat, hey, gewalttätige Protestanten sollten erschossen werden, wenn sie sowas tun, dann werden friedliche Protestanten erschossen, weil sie eben dir Rechtfertigung dafür geben können, zu sagen, yo, die sind übrigens gewalttätig gewesen. Waren sie aber nicht. Ne? Ja. So ein Ding ist das. So ein Ding ist das, Digga.
Ja, es ist vollkommen recht. Ne? Wenn viele gehen da immer so, ich finde, viele Leute nutzen, oder nicht viele Leute, so, wir nutzen ständig irgendwelche Begriffe, ohne so ganz zu verstehen, was wir darunter zu verstehen haben. Und das macht das auch immer sehr, sehr schwierig, dann tatsächlich zu bestimmen und zu erkennen, was da überhaupt passiert. Ne? Du hast Amerika gerade eine autokratische Regierung genannt. Ne? Und ich habe in der Vergangenheit auch relativ häufig mal gehört, dass es sich bei Donald Trump um einen Faschisten handeln würde. Mhm. Und dass Amerika Faschismus sei. Und ich fand's für mich persönlich super interessant, dass ich mir darunter gar nichts vorstellen konnte. Also ich habe mich mal ehrlich mit meiner Faschismusdefinition auseinandergesetzt und habe dann festgestellt, dass ich so gar nicht genau verstehe, was das überhaupt bedeutet. Also dass ich den Faschismus nicht auf jetzt so wirklich klar definierbare Merkmale herunterbrechen könnte. So, das war komplett weird. Und dann habe ich mich halt 2 Wochen lang dahinter gesetzt, habe allen möglichen Schiss an Büchern gelesen und habe selber eine Ausarbeitung geschrieben, wo ich am Ende versucht habe, zu einer Definition zu kommen. Und innerhalb dieses Textes habe ich dann eben auch versucht, Übergangsindizien in Amerika und Deutschland auszumachen. Und mein lieber Herr Gesangsverein, habe ich da Scheiße gefunden, ne? Mein lieber Herr Gesangsverein. Also mittlerweile kann ich dir eben ganz klar sagen, dass Amerika eine autokratische Regierung zu nennen, oder eine Regierung, die realistisch in den Faschismus abdriftet, etwas ist, das gesagt werden kann. Ne? Also ohne Probleme. Exekutive Vollmachten werden zur Normalität. So, du hast diese staatlich induzierte Moderation, wenn es um Plattform-Policing geht. Du hast eine Kriminalpolitik, die einen gigantisch hohen Strafrahmen zur Normalität macht. Du hast Pflichtmindeststrafen, paramilitärische Aufrüstung überall. Du hast Industrie und Technologie, was so ein Stück weit als Sicherheitsdoktrin genutzt wird. Das sind diese ganzen Tariffs und so, ne? Also Exportkontrollen, Reshoring, Subventionen und so weiter. Das wird alles genutzt, um den eigenen Nationalstaat zu stärken. Du hast diesen Währungshebel. Den hat Amerika schon immer als Außenmachtshebel. Ne? Also, dass du sagst, wir sind die Architekten jeglicher Sanktionen, weil der Dollar die Weltwährung ist. Und derzeit wird eben auch die Kultur bewaffnet. Das sind alles Felder, wo man jetzt nicht im Einzelnen eine faschistische Herrschaft ausmachen kann, aber die mit Sicherheit Verschiebungen markieren. Und Faschismus ist immer dann, wenn die Ausnahme zur Methode wird. Das war die Quintessenz für mich, ne?
Es ist, also ich möchte da positives, ich meine, du hast jetzt hier gerade klare Fakten benannt. Ich möchte ein positives Licht, das sind die No-Kings-Proteste, über 7 Millionen Menschen in Amerika, die auf der Straße sind. Ich hoffe, es wird noch mehr. Wir brauchen so 15 Millionen, die auf der Straße sind, vielleicht 20 Millionen, die auf der Straße sind. Das wäre wirklich fantastisch, weil das eine relativ relevante Größe dann erreicht, bei der man Dinge verändern kann. Das sind sehr große Zahlen, bei denen man dann Dinge verändern kann. Ob diese Dinger noch verändert werden, aufgrund der Tatsache, dass da ja jetzt auch schon proklamiert wird, auf Demonstranten zu schießen, ne? Ich spiele die Zeitlinie einfach mal vorab. Die Proteste werden hoffentlich größer, aber sie werden auf jeden Fall Bestand halten. Ob sie nun größer werden, ist eine Hoffnung von mir, aber es wird weiter Proteste geben. Das, was als nächstes passiert, ist, dass diese Proteste von Nationalgardisten begleitet werden und oder versucht werden aufzulösen, und dann werden dort Schüsse fallen und das erste Mal Leute sterben. Das ist das, was als nächstes passiert. In welchem Zeitrahmen das passieren wird, kann ich nicht sagen. Aber das ist das, was als nächstes passieren wird. Und dann werden rechte Agitatoren, rechte Content Creator und rechte Medien und auch das Propagandaministerium aus den Vereinigten Staaten von Amerika zu bekannt geben, dass die gewaltbereit waren und die Nationalgardisten sich verteidigt haben. Das ist das, was als nächstes passieren wird. Und damit ist dann nahezu der letzte Hebel umgelegt, weil das wird dann immer mehr passieren, und dann ist es, dann ist diese Grenze der gewaltvollen Niederschlagung von Protesten in einer Art und Weise, in der man das selbst in einem Polizeistaat sich hätte nicht vorstellen können, wird das stattfinden. Ne? Da wird ja die Armee gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt, was ja jetzt schon passiert, und spätestens wenn die Armee die eigene Bevölkerung töten wird, dann ist der Punkt erreicht, wo man sagen muss, holy shit, Alter, Amerika ist dann.
Ja, ich persönlich halte es nicht für ausgeschlossen. Ich glaube nicht, dass wir dass wir so Zustände erreichen, wie wir das in sämtlichen Protestaktionen gegen Regierungen, die so eingesetzt worden sind, aus Kolonialinteresse oder aus imperialistischen Interessen. Also, dass dann ein Diktator tatsächlich einfach Bevölkerungsteile erschießen lässt, sondern ich vermute, und gut, kannst du mir jetzt Schwurbel vorwerfen oder nicht, aber ich halte es nicht für unrealistisch, dass da ein Szenario inszeniert wird, in dem aus dem Protest heraus Angriffe auf Sicherheitsbehörden inszeniert werden, die dann Gewalt gegen diese Proteste rechtfertigen. Wir sprechen hier über Amerika. Also wenn es darum geht, irgendetwas in ihrer Demokratie zu rechtfertigen, dann finden die eigentlich immer ganz gute Gründe. Und ich glaube nicht, dass Donald Trump sich so diesen, weil sind wir mal ganz ehrlich, wenn der blindlings auf friedlich Protestierende schießen lassen würde mit tödlicher Gewalt, dann ist over, dann riskiert er halt einen Putsch das wird er nicht machen, deswegen wird es da Schüsse geben aus dem Protest heraus auf Sicherheitsbehörden oder auf Polizisten, auf Ordner oder sonst irgendwas und dann wird die Nationale Garde eingesetzt und dann kann auch geschossen werden. Das ist ein sehr realistisches Szenario in meiner Bewertung. Der No Kings Protest ist einer der wichtigsten Proteste oder Zivilproteste des letzten Jahrhunderts, kann man sagen. Die haben auch eine sehr vernünftige 10 Punkte.
Und einer der größten auch.
Ja, der wichtigsten und der größte damit dann. Ne? Also die Wichtigkeit wird ja auch mal ein bisschen an Größe bemessen. Durch der größte amerikanische Protest aller Zeiten. Die 10-Punkte-Liste ist natürlich auch sehr viel Wischiwaschi dabei. Ne? Also allgemein zu sagen, keine Könige, Demokratie und Verfassung schützen, ist so eine Wischiwaschi-Forderung, weil Demokratie und Verfassung das, was da gerade überhaupt passiert und was Trump nutzt, möglich macht. Ne? Also die Verfassung Amerikas macht das ja überhaupt erst möglich, ne, dass da Richter eingesetzt werden, die dann im Interesse von Donald Trump die Verfassung ändern, ist ja Teil der Verfassung. Ne? Also man kann das jetzt einen Missbrauch nennen oder man nennt es eben die Gebrauchung. Ne? Also es ist beides fein. Für mich ist die moralische Wertung, dass das missbraucht wird, in Ordnung. Für mich ist aber auch die Wertung, dass es einfach genutzt wird, vollkommen richtig. Aber ganz viele Forderungen sind sehr vernünftig, ne? Wie zum Beispiel, dass die Razzien, Deportationen, dass die Familientrennung und dass das ohne Spur verschwinden lassen von Menschen endet. Das ist eine sehr wichtige Forderung. Dann hast du auch, ich glaube, eine der Forderungen von No Kings, ich habe es jetzt nicht vorliegen, ist auch, dass man so ein gesamtgesellschaftliches Gesundheitsversorgungssystem installiert, was ja brilliant ist, ne? Also das ist ja schon eine sozialistische Forderung, die da getätigt wird, ne? Kostenlose oder kostengünstige Gesundheitsversorgung und sozialstaatliche
gesellschaftlich Leistung. Gesellschaftlich gestemmt halt, ja.
Das ist schon, also da sind wir schon im Bereich, wo ich sage, das wird aber langsam schwierig für euch hier, Freunde, das nicht Sozialismus zu nennen, dass keine Truppen eingesetzt werden, also Bundeskräfte in Städten, ne, um eben die Militarisierung zu stoppen, ist auch eine vernünftige Forderung. Lustig, dass diese Truppen dann eingesetzt werden, um diesen Protest zu zerschlagen. Das wird dann nochmal eine ganz besondere Herausforderung. Ja. Aber es ist beides. Ne? Es ist sowohl ein Hoffnungsschimmer, also es ist sowohl positiv zu bewerten, als auch sehr riskant, sagen wir es so. Ich mache mir da große Sorgen um die Atzen und Atzinnen in Amerika, die da bei den Protesten partizipieren, weil das mitunter eben sehr schlimm enden könnte. Ne?
Ja, tatsächlich. Apropos schlimm endet, wir haben ja jetzt die Klausurtagung der Union zum Umgang mit der AfD vorbei, tatsächlich, was ja am Rand nur eine Rolle gespielt hat. Und da gab es so ein richtig unangenehmes Zitat von Friedrich Merz.
Okay, hol mir.
Du hast du das mitgekriegt, das mit dem Stadtbild?
Nee, ich habe das Stadtbild habe ich mitbekommen. Ja, das Stadtbild-Ding, die Aussage habe ich mitbekommen.
Okay, dann ich suche mal das Zitat Merz.
Also falls ihr es nicht gehört habt, Friedrich Merz hat gesagt, dass wir Ausländer abschieben müssen, weil Frauen Angst haben, abends auf die Straße zu gehen und Ausländer würden das Stadtbild Deutschlands zerstören. Und
ich möchte es mal genauso zitieren, wie es gesagt wurde, damit da kein Interpretationsspielraum. Friedrich Merz hat gesagt, also bei einem Termin in Brandenburg am letzten Dienstag sagte er, dass die Regierung viel erreicht hat und die Zahlen der neuen Asylanträge von August 2024 auf August 2025 um 60% reduziert werden. Kurzer Einschub von mir an der Stelle. Das hat nichts mit der Union zu tun, das hat was damit zu tun, dass die Asylanträge schon seit Jahren zurückgehen. Er fügte dann aber dieses Stadtbild-Zitat hinzu. Zitat: Aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt im sehr großen Umfang auch Rückführung zu ermöglichen und durchzuführen. Zitat Ende. Das ist das, was er gesagt hat. Ne? Puh, ungeschickt. Ne? Ich würde sagen, ungeschickt, aber eigentlich auch nur ein Beleg dafür, dass Friedrich Merz Vorsitzender einer rechten Partei ist. Die Union hat sich in den letzten Jahren in der Oppositionsarbeit klar in eine nicht konservative, sondern ganz klar rechte Partei entwickelt. Ganz klar, meiner Ansicht nach. Wie siehst du das?
Ja, also ich meine, dass Migrationspolitik schon immer ein Funktionsfilter gewesen ist in Deutschland, das ist ja jetzt auch nichts Neues. Also wann immer in irgendeiner Form eine Rechtfertigung benötigt worden ist, um dann so einen Volkswillen irgendwie zu entschärfen, wurden Ausländer dafür verantwortlich gemacht. Und das macht die CDU schon, seit sie existiert. Also Friedrich Merz hat schon Anfang der 2000er gegen die Ausländer gehetzt.
Ja.
Ob die CDU jetzt eine rechte Partei sind oder nicht, ich glaube, die Frage stellt sich gar nicht. Die nennen sich selbst konservativ. Also konservativ ist ja so im politischen Spektrum eher rechts einzuordnen. Was interessant ist für mich, ist ja die Unterscheidung zwischen CDU, SPD und AfD. Und das ist für mich deshalb interessant, weil ich glaube, Linke in Deutschland konzentrieren sich ein wenig zu sehr auf die AfD. Wir haben so eine ziemlich große Angst vor einer AfD-Regierungsbeteiligung. Also überall hört man, oh Gott, wir müssen die AfD verhindern. Um Gottes Willen, habe ich ja selber, ne? Da bin ich jetzt keine Ausnahme. Die AfD muss verhindert werden, wir müssen die AfD stoppen, die AfD darf nicht in Regierungsbeteiligung treten. Und schlussendlich mündet das dann sogar teilweise in Wahlaufrufen von linken Orgas zur CDU, dass die sagen, ey, okay, hier muss jetzt CDU gewählt werden, weil ansonsten kriegen wir die AfD. Und wenn man sich die greifbaren Unterschiede zwischen AfD und CDU anschaut, dann kann man die eigentlich reduzieren auf, bei der AfD gibt es gefestigte Faschisten. Also du hast innerhalb der AfD, gerade im Ostflügel, aber auch in Westdeutschland, in Nordrhein-Westfalen, gibt es da den einen oder anderen, und auch mit Sicherheit auch in anderen Bundesländern, aber so hauptsächlich rund um diesen Höcke-Flügel bewegen sich halt ideologisch gefestigte Faschisten. Björn Höcke ist ein ideologisch gefestigter Faschist. Da besteht gar kein Zweifel. Der trifft alle Marker, die man haben muss. Die Frage ist die AfD dadurch faschistisch? Ich kann das nachvollziehen, wenn man sie faschistisch nennt. Ich selber würde sagen, dass das ein Urteil ist, das wir derzeit noch nicht fällen können, weil wir gar nicht wissen, ob denn dann dieser faschistische Höckeflügel, wenn man ihn so nennen will, oder dieser ostdeutsche Flügel oder der im Osten der Fraktionen liegende Flügel, nicht, das hat jetzt nichts mit Ostdeutschland an sich zu tun, die sitzen da einfach nur, ob der übernimmt, weil Chrupalla und Weidel ja derzeit noch so ein bisschen den Marsch angeben. Und wenn man jetzt nur die derzeitige Marschrichtung der AfD sich anschaut. Also wirklich nicht da rein interpretiert und sagt, okay, aber was, wenn Höcke übernehmen würde? Das sind alles reale Gefahren, ne, die das Ganze dann verschlimmern würden. Aber wenn man sich nur anschaut, was haben wir derzeit in der AfD und der CDU, muss ich sagen, dass es da keinen Unterschied gibt.
Ich glaube, der Unterschied ist die Tatsache, dass es sich anders äußert. Ne? Also wir haben gerade in der Ost-CDU so ein bisschen so die Leute, die CDUler, die in Ostdeutschland mit den großen Mengen von AfD-Politikern umgehen müssen schon. Also das ist ja in Westdeutschland auch so, dass die nicht zu kleinen Teilen gewählt werden. Das passt sich ja alles an, aber in Ostdeutschland ist es halt insane. Letzte Umfragen in Sachsen-Anhalt waren 40% AfD. Also so, what? Das ist halt crazy. Ja, jetzt muss man natürlich immer noch sagen, es sind Umfragen, aber das sind halt riesige Summen. Und Ost-AfDler, Ost-CDUler, bringt man manchmal durcheinander, sagen halt ganz offen, yo, wir müssen mit denen zusammenarbeiten, weil wir die Realität hier im Landtag haben. Wir können die ja nicht wegdichten, so. Und das ist halt so eine, das ist halt etwas, wo ich halt extreme Bauchschmerzen habe, weil die ja halt zuletzt auch mit Peter Tauber, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber Peter Tauber, der auch gesagt hat, ja, wir müssen die ja irgendwie müssen wir mit dem machen, ignorieren und Brandmauer hat nicht funktioniert. Und ich dachte, Alter, holy shit, sind das loste Leute, aber um auf den Punkt nochmal einzukommen, für mich ist das nicht dasselbe tatsächlich. Für mich gibt es zu viele CDUler, die sich so klar gegen die Neonazis von der AfD positionieren, dass ich nicht sagen kann, dass es dasselbe ist. Ja, also auch in den Reaktionen auf diese Stadtbildäußerungen sind einfach immer noch zu viele gekommen, die gesagt haben, hey, das geht nicht. Und der Grund, warum die CDU sich von der AfD auch immer noch abgrenzen muss, ist, weil sie zerbrechen würde, wenn sie es nicht tun würde. Also die Koalition zwischen, die potenzielle Koalition zwischen CDU und AfD würde dazu führen, dass ein gigantischer Teil von CDUlern, ja, vielleicht auch einen, nicht den man nicht in den Medien liest, ein gigantischer Teil von CDUlern einfach den Exit vollziehen würde. Ein großer Teil würde auch bleiben, weil sie halt machtgeile kleine Bastardos sind, sicher. Aber die CDU würde wahrscheinlich schon ziemlich auseinanderbrechen oder eine Spaltung vollziehen, wenn sie die Kooperation wahrnehmen.
Na, du hast diesen einen essentiellen Unterschied. Also die CDU und die AfD sind beides Parteien, die sehr nationalistisch sind. Ne? Also, und damit meine ich jetzt nicht das, was man vielleicht so im Volksmund darunter versteht. Also das sind rassistische Neonazis, nur rassistische Neonazis sind Nationalisten. Nee, ich meine damit diesen Nationalismus, der den Erfolg Deutschlands auch im internationalen Staatenwettkampf an Position Nummer eins ihrer Agenda setzen. Ne? Das hat sowohl die CDU als auch die AfD. Der Unterschied ist, dass die CDU sehr staatstragend ist. Ne? Also die sind für die NATO, die sind für die EU, die wollen diesen Exportweltmachtskurs beibehalten. Die sind für Internationalisierung, weil sie so denken, den deutschen Imperialismus möglichst erfolgreich voranschreiten zu können, während die AfD diesen Anti-Establishment unzufriedenen Nationalismus fährt. Also die sagen, all diese Errungenschaften, all diese internationale Einbindung, das ist nichts anderes als, und da kann man Höcke zitieren, eine Fessel deutscher Souveränität. Ne? Also die sind sehr in diesem Renationalisierungskurs. Also die wollen das deutsche Interesse mit allen Mitteln gegen jede Fremdeinwirkung schützen. Und das sind zwei Bewegungen, die sehr konträr zueinander stehen, aber doch das gleiche Ziel haben, Deutschland irgendwie gut dastehen zu lassen. Ne? Und da kann es gerade zwischen diesem Weidel und Krupalla, bei diesem Weidel-Krupalla-Flügel, noch zu Einigungen geben. Das sind Kompromisse, die man machen kann. Und dann ist halt die Frage, wenn man diesen Kompromiss gemacht hat, setzen sich dann nach der Kompromissfindung die Faschisten durch. Das ist eine reale Bedrohung. Kann man ein Urteil nicht drüber fällen, weil wir keine Glaskugel haben, aber das ist eine reale Gefahr. Ob die CDU zusammenbrechen würde, wenn die zusammenarbeiten, das weiß ich gar nicht.
Nee, zusammenbrechen nicht, aber sich spalten, sich dramatisch verändern. Dramatisch verändern. Und ich möchte meine Perspektive da auch nochmal zum Besten geben. Ich finde, das Beste für Deutschland wollen viele Parteien.
Alle.
Aber alle Parteien, es äußert sich halt nur anders. So, ich finde das nicht als Indikator für, also ich würde das nicht als Indikator nehmen für nationalistische Bestrebungen, sondern das Beste für Deutschland ist aus jeder Parteiperspektive als anderes. so das Beste für Deutschland aus der Parteiperspektive der Linken ist was anderes als das Beste für Deutschland aus der Parteiperspektive der SPD. Ja, das sind zwei komplett unterschiedliche Herangehensweisen, die aber davon selber überzeugt sind, damit das Beste für Deutschland zu haben. Und das ist ja aus einer parteipolitischen Perspektive oder aus parlamentarischer Politik oder Politik allgemein vollkommen nachvollziehbar, dass man die macht, um das Land voranzubringen oder es irgendwie besser macht für die Bevölkerung im Land.
Ah, das wenn man davon ausgeht, dass also eines ist ja so das Fundament von jeder Politik, wie du gesagt hast, ne? Im Parlamentarismus wird immer gesagt, damit es euch gut geht, muss es Deutschland gut gehen. Das ist ja so, ne, jetzt nicht so in diesem nicht so ausgedrückt, aber das ist der Inhalt der Politik, ne? Also auch die PDL sagt, wir müssen beispielsweise eine Vermögenssteuer erheben, wir müssen eine Erbschaftssteuer erheben, wir müssen die Wegzugssteuer erhöhen, wir müssen die Staatskassen füllen, um dann soziale Leistungen zu bezahlen. Also auch die sagen, der nationale Erfolg, und das ist jetzt nicht wertend, ne? Nationaler Erfolg ist jetzt nicht, das sind Faschos oder so, sondern ich meine einfach nur, Deutschland muss es gut gehen. So, wir müssen irgendwie gucken, dass wir die Geldmittel reinholen. Ne, dass wir gut dastehen, damit wir es dann ummünzen können. Und das hat so ein Stück weit zur Folge, dass man davon ausgehen muss, dass, damit es einem selbst gut geht, Deutschland gut dastehen muss. Und das ist ja die Geschichte, die eigentlich jede Partei mit ihrem Programm fährt.
Aber das ist doch an der Stelle, wenn man, also du wirst ja, dass die Idee, dass, also was damit immer mitschwingt, ist, dass du das fundamentale System dazu nicht, du wirst es ja nicht abschaffen. Du kannst, es gibt keine Partei, die systematischen Grundprinzipien, auf denen Erfolg im 2025 definiert oder die das alles, es gibt ja keine Partei,
die
das
macht. Es gibt keine Partei, die sagt, dein Erfolg ist nicht abhängig vom Erfolg Deutschlands. Die gibt's nicht.
Korrekt. Und das ist ja jetzt auch nicht, also das hängt ja immer von der Interpretation ab, das ist ja nicht so wild. Das ist mir ja vollkommen scheißegal, wenn ich jemanden habe, der sagt, Deutschland muss erfolgreich sein, damit wir weiter Menschen, die unbedingt Hilfe benötigen, die in prekären Situationen leben, unterstützen können und die angemessen supporten und nicht wie Grundsicherung, im Grundsicherungsmodus, dann ey, let's go, Feuer frei. Was ist das Problem? Das ist ja kein Problem, das ist ja gut. So, dann, das ist ja bestrebenswert. Ich möchte, dass das ist ja auch nicht, es gibt ja auch keine alleinigen Instrumente dafür. Ja, die Vermögensteuer alleine wird sowas ja nicht machen, sondern es geht meiner Ansicht nach um eine Fesselung des Kapitalismus, könnte man fast sagen. Ja, der muss gefesselt werden, weil verfickt nochmal, wenn du ihn entfesselst, entstehen Katastrophen.
Das ist so ein Heidi Reichenick-Zitat, ne?
Die Entfesselung des Kapitalismus
an die Kette legen.
Ja, tatsächlich. Und da bin ich und das verstehe ich sogar vollkommen, weil du wirst ihn nicht abschaffen. Du kannst ihn nicht abschaffen. Du kannst das nicht tun. Du kannst es nicht in Deutschland tun. Das ist naiv. Es gibt keine politische Bestrebung diesbezüglich. Es gibt keine Partei, die das unterstützenswert macht. Es gibt keine Bewegung. Es gibt vielleicht eine Kellergruppe von Leuten, die das wollen, aber es gibt keine realistische Bestrebung, dass das passiert. Gibt es halt einfach nicht.
Ja, ja.
Oder zumindest habe ich sie noch nicht
gehört. Nein,
die MLP, die marxistisch-leninistische Partei Deutschlands vielleicht.
Oh Gott, nee,
aber die spielt ja politisch keine Relevanz, Alter.
Bitte nicht. Also bitte, das sind die, ich glaube, ey, ich will den Genossen, falls da irgendwelche Stabilos in irgendwelchen Gemeinderäten sitzen oder so, will ich denn jetzt keinen Gesamtvorwurf machen, aber ich habe ein paar Positionierungen gelesen von MLPD und DKP, also den beiden kommunistischen Parteien, die man so am ehesten noch im Volksmund kennt, und die sind unfassbar in dieser Rotromantik gefangen und haben irgendwie 1990 nicht so ganz mitbekommen, also die Sowjetunion gibt es nun mal nicht mehr und die Föderation Russlands ist, wenn überhaupt, einer der größten Verbrecher am kommunistischen Gedanken und an kommunistischen Bestrebungen. Also wenn ihr die Treuhandverbrechen der DDR kennt, was man ja so als Deutscher tut, die sind ein Fliegenschiss gegen die gegen die Verbrechen, die an dem russischen Volk begangen worden sind bei der Auflösung der Sowjetunion. Fragt euch mal, warum es da so viele Oligarchen gibt, die derzeit diktieren. So, das ist halt die Auflösung der Sowjetunion gewesen, als da Ressourcen Privatpersonen zugeschrieben worden sind und Investoren übernommen haben. Aber du hast vollkommen recht, dass es eben keine parlamentarische Partei gibt, die an dieser Grundordnung irgendetwas auflösen wollen würde, weil das ja gegen die Verfassung ist. Also wir sind ja darauf angewiesen, dass wir dieses, wie nennen wir das jetzt mal, dass wir so ein ideelles Wir haben, ne? Also, dass wir immer davon sprechen, dass wir müssen dies tun, wir müssen jenes tun, wir müssen, das macht ja jeder, ne? Und damit ist dann immer Deutschland gemeint. Und das ist notwendig aus dieser Konkurrenzgesellschaft heraus entstanden. Also wir müssen dafür sorgen, dass es Deutschland gut geht, dass es uns gut geht, dass unser Wohlstand verteidigt wird. Das machen die alle. Und die Aufhebung der Eigentumsverhältnisse würde eben in dem Denken dieser Leute das internationale Konkurrenzgeschäft verunmöglichen. Also die sagen, wir sind nicht in der Lage, hier zu partizipieren und unseren dominanten Platz an der europäischen oder ich glaube mittlerweile spricht keiner mehr von der Weltspitze, aber zumindest von dieser europäischen Spitze, den würden wir dann verlieren. Deswegen muss er verteidigt werden. Und dann hast du auch in der PDL halt Leute, die nicht sagen, wir sind gegen Aufrüstung, ne, um mal jetzt ein Paradebeispiel zu nennen. Die klassisch linke Position ist ja immer Krieg dem Krieg. Also ich glaube, jeder hat schon mal von diesen Hippie-Linken gehört, die es damals mal gab, die grundsätzlich jeden Krieg abgelehnt haben. Ne? Das hat auch nichts mit Pazifismus zu tun. Das ist einfach nur, ey, man ist sich so ein Stück weit darüber im Klaren, zu was Kriege dienen, ne? Dass es da um Staatsinteressen geht und da möchte man als Bevölkerung nicht mitmachen. Und deswegen sind wir als Linke gegen Krieg. Hast du ja gar nicht mehr. So, auch moderne Linke sind ja jetzt nicht mehr gegen Krieg. So, moderne Linksliberale sagen, wir müssen gar nicht mehr aufrüsten, weil wir schon stärker als Russland sind. Also so ein Jan van Aken.
Aber das ist ja eine, ich finde das jetzt, ja, ich glaube, wir vermischen mir gerade so ein bisschen was. Also es gibt immer noch Linke, die sagen, sie sind gegen Krieg. Die wählen dann Bündnis Sahra Wagenknecht.
Oh Gott, nein. Verstehst du?
Also es gibt diese Leute. Es gibt diese Leute.
Die wählen aber nicht Sahra Wagenknecht. Ich glaube, gibt's Leute, ne, die sind dann aber eher wirklich in diesem Schwurbelzeug. Ich glaube, die Leute, die Sahra Wagenknecht aber das wählen, ist, die aber sagen, das ist, Russland ist nicht unser Feind, sondern Russland ist unser Verbündeter. Aber
das ist, es gibt grundsätzlich, ich möchte sagen, und ich nehme das auch wahr, es gibt immer noch neue Linke, die sagen, Krieg gegen jede Form von Krieg.
Aber wir können uns darauf einigen, dass die schon, natürlich gibt's die, ne? Das ist keine absolute Aussage, dass es die nicht gibt. Also hier ist ja, ja einer, ne? Auch wenn ich ihre bin mittlerweile, aber hier sitzt ja einer. Aber ich glaube, dass diese Position medial und gesellschaftlich eher eine untergeordnete, wenn überhaupt, Rolle spielt. So würde ich sagen.
Aber ich würde sogar das Argument machen, dass das immer schon eine untergeordnete Rolle gespielt hat.
Ja, fair.
Das ist ja nie die Mainstream, also vielleicht im Amerika,
während des Vietnamkriegs. War das, während des Vietnamkriegs, da hat er das mal.
Aber sonst ist das ja keine.
Golfkrieg 90er war das auch groß im Kommen. Aber du hast vollkommen recht, das hat in Zeiten, wo man jetzt keine aktive kriegerische Beteiligung hat, wo dann auch eine westliche Bevölkerung massiv drunter gelitten hat, war das eher nicht die Norm, ja. Naja, da hast du recht.
Ja. Und das ist, dass das nicht die Norm war und nicht die Norm ist, das ist halt einfach mehr oder weniger so geblieben. Es haben sich immer nur ein paar Spitzen und ein paar Fokuspunkte verändert. Also es ist mal ein bisschen mehr geworden, aber hat sich dann halt relativ normalisiert. Und ich möchte auf den Punkt eingehen nochmal, weil wir da irgendwie stehen geblieben sind. Das Beste für Deutschland kann man halt vielfältig auslegen. Ich für meine Wahrnehmung würde immer sagen, dass Länder definieren sich darüber, wie sie mit ihren Schwächsten umgehen. So, wie gut ein Land ist oder wie gut eine Gesellschaft in einem Land ist oder wie auch immer man das definieren möchte, stellt sich für mich heraus, wie man mit den Schwächsten der Schwachen umgeht. Ne? Hm. wie Leute behandelt werden, die am absoluten unteren Ende der allgemeinen gesellschaftlichen Wahrnehmung existieren und halt auch eben so wahrgenommen werden. Darüber definiert sich das Rückgrat eines Landes.
So. Du meinst du so, daran muss man sich messen lassen, ne?
Oder muss man sich messen lassen, genau. Und wenn ich sage, das ist, wie stelle ich mir ein ideales Land vor, dann würde ich sagen, ja, da muss was gemacht werden, da muss nicht bei den Ärmsten gespart werden, in keiner Form, sondern da muss etwas geschaffen werden, das Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern das Gefühl gibt, dass sie nicht ausgebeutet werden in ihrer Brutto-Netto-Situation und dass sie gleichzeitig ein Gefühl von Fairness haben, dass Leute, die exorbitanten Reichtum angehäuft haben, eben eine gewisse Leistung in Form von einer Vermögenssteuer, einer reformierten Erbschaftssteuer, einer Finanztransaktionssteuer, also wirklich Kleckerbeiträge, die sich kumulieren und zusammen eine Entlastung für die Arbeiterklasse schaffen, die dann halt einfach davon profitiert, indem sich Arbeit für sie mehr lohnt und sie das Gefühl haben, dass sie nicht vergessen werden. Und das ist für mich...
Ja, ich check voll, was du meinst, ne? Also ohne Mist, ich check voll, was du meinst, weil das so das...
Und dann geht das weiter so. Und wenn man das dann zu Ende dichtet, dann bin ich dafür, Bruder, ich muss nicht Arbeitslose geißeln, Alter. Ich muss nicht, das sind zum großen Teil einfach auch kranke Menschen. So was zur Hölle. Ich muss die nicht geißeln. Ich muss auch Obdachlose nicht geißeln. Ich muss die nicht aus dem Stadtbild drängen. Das Stadtbild kannst du am besten verändern, indem du Armut bekämpfst. Ja, um auf diese Friedrich-Merz-Argumentation hinzugehen, ne? Damit veränderst du das Stadtbild. Oder, und Friedrich Merz hat ja auch einen Double-Down gemacht. Der hat ja am Ende gesagt, ja, aber frag mal eure Töchter. Oder wenn wir unsere Töchter fragen, dann sagen die Männer sind das Problem. Aber nicht migrantische Männer, sondern alle Männer.
Außer in Chemnitz, denn da wird man wahrscheinlich auch hören, migrantische Männer sind das Problem. Das ist gut möglich.
Männer, ja, außer da vielleicht, aber das Problem sind Männer, nicht der Herkunft. Das ist kein importiertes Problem. Gucken wir uns die Femizidenzahl an, selbst bereinigt oder unbereinigt, die ist exorbitant hoch. So, gucken wir uns die Belästigungsstatistiken an. Wenn wir Frauen fragen, nicht nur Töchter, Frauen, was ist das Problem? Womit setzen die sich auseinander? Oder dann sagen die Männer. Dann sagen die Männer. So, dann das Problem sind Männer.
Ich hab einen lustigen Schwenk aus meiner Studienzeit. Wusstest du, dass während eines VWL- und BWL-Studiums dir beigebracht wird, dass eine gut kalkulierte Arbeitslosenquote das stärkste Mittel gegen Inflation ist? Also, dass die größte Gefahr einer jeden Volkswirtschaft eine zu starke Arbeitskräftenachfrage ist?
Ja, weil Arbeitslose, also
Arbeitslose sind insane wichtig. Die
besten Konsumenten erstmal überhaupt, ja. Also grundsätzlich, da werden so viele Fehlinterpretationen bei Arbeitslosigkeit gemacht, aber du hast vollkommen recht, ja. Es ist unbedingt erforderlich, eine gewisse Zahl an kontrolliertem Arbeitslosenquoten zu haben. In einem modernen Staat.
Und die müssen auch scheiße behandelt werden. Nach CDU, SPD, so meinetwegen auch FDP, Grüne, nach alle. So, ich glaube, die PDL und mit Abstrichen die Grünen sind so die einzigen, die derzeit noch nach außen aufgrund ihrer oppositionellen Rolle so den Eindruck vermitteln, als müsse man Arbeitslose jetzt irgendwie wie vollwertige Menschen behandeln. CDU ist ja mittlerweile an dem Punkt, dass sie die Todesstrafe für die einführen wollen. Vier verpasste Termine weniger, und du wirst erschossen oder so. Das ist ja, also du wirst jetzt natürlich nicht erschossen, aber du wirst obdachlos und dir werden sämtliche Gelder gestrichen. So, also ist halt ein Todesurteil, ne? Ist natürlich polemisch, aber ich denke, jeder weiß, was damit gemeint ist.
Du triffst das schon auf den Kopf, den Nagel. Ja, ja.
Ich glaube, man weiß, was damit gemeint ist. Der Grund ist, weil Arbeitslose eben schon immer der mächtigste Hebel für Arbeitgebende gewesen sind. Also wenn du Arbeitgeber bist, gerade im Niedriglohnsektor, also 20-30% der arbeitenden Bevölkerung arbeiten eben in prekären Lohnverhältnissen, also in wirklich prekären Lohnverhältnissen. Und wenn die eine vernünftige Absicherung hätten, was sie noch nie hatten und was sie auch in Zukunft nicht kriegen werden, dann könnten sie natürlich zu ihrem Arbeitgeber gehen. Dann hätten wir dieses Otto-Bulletproof-Gespräch, das er mit Christian Lindner hatte, in der Realität und tatsächlich nachvollziehbar. Also dann wäre das ein Gespräch, das stattfinden könnte. Otto Bulletproof hat sich das aus dem Arsch gezogen, aber wenn wir eine vernünftige Absicherung für Arbeitslose hätten, dann hätte dieses Gespräch stattfinden können. Weil dann kommen Leute und sagen, ey, guck mal, ich verdiene hier nichts, die Bedingungen sind scheiße und ich werde jetzt einfach arbeitslos, weil die Arbeitslosigkeit mir ein würdevolles Leben gewährleistet. Das darf nicht passieren. Und gerade in Zeiten, wo man das Gefühl hat, ne, oder wo die Prognose eher so in Richtung, wir könnten in den nächsten paar Jährchen relativ viele Menschen gebrauchen, die einfach nur, um zu überleben, den größten Scheiß mitmachen, dann verschlechterst du die Situation der Arbeitslosen. Weil so ein Arbeitsloser, der permanent mit so einem Damoklesschwert über sich lebt, dass er jetzt vermittelt werden muss, dass er keine Jobangebote ablehnen darf, dass, wenn er mal einen Termin verpasst, sofort die Leistung gestrichen bekommt, der wirklich, das ist ja wirklich ein da wird so viel Druck derzeit ausgeübt auf Arbeitssuchende und arbeitslose Menschen. Das ist bar jeder Vorstellungsgewalt. Und diese Menschen werden dann, wenn sie das eine Zeit lang durchgemacht haben, einfach alles annehmen. Da gibt's auch genug Beispiele in der Geschichte, ne? Je beschissener es den Arbeitslosen geht, desto eher sind die gewillt, für 3 Euro die Stunde Toiletten zu putzen. Um mal, nicht, dass das irgendwie eine unwerte Aufgabe wäre oder so, aber nur um das mal zu versinnbildlichen. Und deswegen sind die halt so unfassbar wichtig. Und denen
deswegen
ist da nichts dran gelegen.
Deswegen ist mein Take ja dahinter auch, ich verstehe, was da die Grundlage ist. Deswegen ist ja mein Take auch, die Verbesserung der Arbeitnehmerumstände zuerst zu haben, damit die Verbesserung der Arbeitslosenumstände oder der Arbeitslosigkeit danach kommt. Weil wenn du es so schaffst, dann ist es auf der einen Seite ja eh noch viel attraktiver, in Arbeit und in Lohn und Brot zu sein. Das ist das eine. Mhm. Und das andere ist, du erhöhst den Standard ja für die Leute, der Maßstab für den erhöhten Standard von jetzt zum Beispiel Grundsicherungsempfängern werden. Ja, also es ist so, es dreht sich sozusagen aus dieser Perspektive. Ich glaube grundsätzlich, ich verstehe, was du sagst, dass diese marktwirtschaftliche Betrachtung von wegen, ja, du musst halt Arbeitslose geißeln, ansonsten funktioniert das System nicht. Ich verstehe den Ansatz komplett. Ich kann mein Gewissen einfach
nicht. Ja, ich kann das, was du meinst.
Mein eigenes Gewissen nicht damit vereinen. Ich kann es nicht damit vereinbaren, dass die Leute gegeißelt werden. Ich habe keine
Lust. Ich ja auch nicht. Ne? Ich glaube, keiner guckt sich derzeit die Lebensrealität von prekär lebenden Menschen an, auch in Deutschland, und sagt, wow, also ist ja wirklich erstrebenswert, was da passiert. Die viel wichtiger als die Frage, wie wir das ändern, ist ja die Frage, warum über Änderungen gar nicht gesprochen werden kann. Und das kriegt man, glaube ich, derzeit ganz gut im politischen Diskurs mit. Du hast gesagt, warum wird denn bei den Ärmsten der Armen gekürzt? Ne? Also das war ja deine Ursprungsfrage dazu. Ne? Du stellst dir die Frage, warum versucht man beim Arbeitslosengeld zu kürzen? Und das ist eine richtige Frage. Aber die kann man noch ein bisschen weiter zurückführen. Du kannst dir die Frage stellen, warum muss überhaupt irgendwo gekürzt werden? Also warum verbreiten wir immer wieder diesen gesellschaftlichen, meinetwegen politischen Diskurs darüber, dass der Staat irgendwie Geld einnehmen müsste? So, und jetzt, ich will jetzt nicht in so eine Modern Money Theory Debatte abschweifen, weil ich da auch nicht viel von halte, sondern vielmehr die Frage stellen, warum ist denn, wann immer der nationale Willen es benötigt für Aufrüstung, für Expansion, für all diesen Kram, warum ist immer Geld da? Also warum wurde die Debatte, als wir beschlossen haben, für 500 Milliarden aufzurüsten? Warum wurde da nicht die Frage gestellt, okay, wir müssten jetzt für 500 Milliarden aufrüsten, aber wo holen wir das erstmal her? Das wurde nicht gemacht, sondern es wurde gesagt, wir machen das jetzt. Es wird jetzt getan, weil es notwendig ist. Bei allen anderen Debatten, insbesondere bei den sozialen, da wird immer gesagt, okay, wo holen wir das Geld erstmal her? Es muss ja erstmal irgendwo da sein, damit wir es dann ausgeben können. Und das ist ja eine ganz interessante Frage, ne, die man sich mal stellen kann.
Ja, das ist, ich würde die beantworten, beispielsweise bei der Rüstungsindustrie würde ich einen Take reinsetzen, der vielleicht von den einen oder anderen auch schon gemacht wird. Der Grund, warum die Rüstungsindustrie politisch so viel in den Vordergrund gesetzt wird, ist, weil die Rüstungsindustrie das ist, was die Autoindustrie ersetzt. Wir schaffen ja hier uns gerade, Deutschland schafft sich ja mit der Autoindustrie, der Vorreiterstellung der letzten Jahrzehnte mehr oder weniger immer sukzessive mehr ab, ja, weil wir den technologischen Übergang zur E-Mobilität verpasst haben. China ist uns da viel, viel weiter voraus. China ist da einfach, spielt auf einem anderen Level. Und Deutschland hat es halt verspielt, mehr oder weniger. Und das, was die Förderung der Rüstungsindustrie gibt, halt den die Exit-Strategie, ne? Wenn die Autoindustrie wirklich zusammenbricht, dann kann die Rüstungsindustrie à la Rheinmetall kommen und sagen, wir nehmen eure Werke auf. Ihr könnt einfach weiterarbeiten. Ihr schmiedet jetzt halt eben keine Kotflügel, sondern Panzerrohre. Und dann ist halt gut. Also ich würde fast sagen, dass das schon eine Rolle spielt. Ja? Deswegen ist die Rüstungsindustrieförderung oder der ist Kredite für Rüstung und mehr Investitionen in Rüstung so ein zweischneidiges Schwert. Das ist auf der einen Seite eine Konsequenz aus der Bedrohungslage Russlands, die gut verkauft werden kann, und auf der anderen Seite eine Konsequenz der potenziellen Exit-Strategie für einen immer schwächer werdenden Automobilmarkt, bei dem Tausende, Zehntausende Stellen gefährdet sind.
Ja, du hast vollkommen recht. Also ich sehe das nicht anders. Ich glaube, dass die deutsche Industrie mittlerweile kann da niemand mehr die Augen vor verschließen, dass wir nicht zukunftssicher gewappnet sind. Also wir haben kein Cloud Capital, ich meine, die erfolgreichsten Start-up-Unternehmen, ne, made in Germany, sind Flixbus und AirUp. So, sorry to say, aber damit kriegen wir halt keine Volkswirtschaft gestemmt, ne? Das funktioniert nicht. Deswegen müssen wir da irgendwie eine Alternative schaffen. Und Rüstungsindustrie ist schon immer eine vernünftige Alternative. Aber auch das geht so ein bisschen am Kern der Frage vorbei, warum wir denn dieses Geld einfach haben. Also, wo kommen denn die Gelder her? Und warum müssen wir das Herbeisuchen der Gelder im sozialen Sektor irgendwie verargumentieren, aber im Rüstungssektor und in vielen anderen Sektoren nicht? Na, und dann wird klar, okay, es ist eben doch alles nur eine vorgeschobene Debatte, die dann wieder gesellschaftlich spalten soll. Weil genau das macht ja die CDU, wenn sie ihren Fokus auf Bürgergeldbetrüger, die strukturell oder bandenmäßig organisiert sind, lenkt, wenn wir seit 5 Jahren immer wieder über Totalverweigerer debattieren, so fucking, ich weiß gar nicht, wie viele 60-minütige Lanz-Episoden ich über Totalverweigerer sehen musste. Das ist halt ein komplettes Armutszeugnis. Und das soll eben dafür sorgen, dass dieses ideelle Wir, dass dieser Erfolg Deutschlands geknüpft wird an diesen Leistungsverweigerern. Jeder muss seine Leistung bringen. Wenn wir alle Leistung bringen, dann wird es Deutschland gut gehen, dann wird es uns allen besser gehen. Aber es gibt eben dann diese 13.000 Menschen, die keine Leistung bringen wollen, und deswegen sind wir am Arsch. Dass das Quatsch ist, das wissen du und ich, aber so wird es verkauft. Ja.
Ja.
Aber lass uns noch mal über diese CDU und AfD-Geschichte, lass das noch zu Ende bringen. Also du hast gesagt, da gibt es jetzt irgendwelche Ergebnisse. Ich habe die noch nicht mitbekommen, da musst du mich kurz abholen.
Ja, die Ergebnisse sind, die CDU erklärt ihr die AfD zum politischen Hauptfeind. Das so, und das war es eigentlich. Das ist das Ergebnis. Die CDU erklärt die AfD zum politischen Feind. That's it. Das ist alles.
Die CDU erklärt die AfD zum politischen Feind.
Ja. Zum politischen Hauptgegner.
Und lass mich raten, die Schlussfolgerung ist, dass man denselben
mehr Kurs, AfD-Politik macht.
Dass man denselben Kurs fährt wie die letzten 10 Jahre und einfach mehr AfD-Politik macht, oder wie?
Ja, würde ich jetzt auch sagen, ja.
Ja gut, dann können wir uns ja alle auf eine erfolgreiche Zukunft freuen, ne? Das ist Heil Deutschland, Freunde. Das wird ja knallig, ey. Hat ihr schon gesagt, voll, man will Menschen an Grenzen erschießen?
Nö, ich glaube aber es fängt frühestens 2026.
Mach mal in Polen, ne? Da kriegen wir es nicht mit. Außer nicht auf deutschem Staatsboden.
Ja, würde ich jetzt auch sagen. Einfach mal machen.
Ich find's gut. Wir haben, vielleicht sollten wir abschließen mit positiven Nachrichten. Luisa Neubauer ruft zur feministischen Demo gegen die CDU auf. Denn
Töchter gegen CDU oder so.
Töchter gegen CDU. Sie sagt, Frauen dürfen nicht instrumentalisiert werden. Also sie ist nicht gegen die Aussage von Friedrich Merz, sondern nur dagegen, dass Frauen dafür genutzt worden sind. Der soll einfach sagen, ja, Menschen haben Angst vor Ausländern und nicht Frauen haben Angst vor Ausländern.
Nee, ich habe schon ein paar Aussagen von auch Ricarda Lange und so gehört. Da geht's einfach um die Aussage, dass die Bedürfnisse von Frauen instrumentalisiert werden, um rechten Thesen Grundlage zu bieten, und das möchte man einfach nicht.
Ja, ja. Also das soll ich dir sagen, warum ich das für schwachsinnig halte?
Mhm.
Also, aber ey, nicht, dass sie da Unrecht hätte. Nicht, dass das in irgendeiner Form falsch wäre. Und nicht, dass es nicht durchaus eine feministische Bestrebung sein sollte, sich nicht nicht instrumentalisieren zu lassen. Aber ich glaube, dass das, was in Deutschland derzeit benötigt werden würde, um den CDU-Kurs zu stoppen, eine möglichst kollektivierte Protestbewegung ist mit einem vernünftigen Forderungskatalog, dem man auch strikt nachgeht. Ne? Wie diese Forderungen ausgehen, können wir gerne an anderer Stelle diskutieren. Wichtig ist nur, dass wir möglichst kollektiviert vorgehen sollten. Und wenn jetzt Luisa Neubauer zur feministischen Demo aufruft, ich glaube nicht, dass man damit eine kollektivierte Bewegung auf die Straßen bekommt. Ne? Ich glaube, dass Feminismus, so traurig es ist, in den letzten 10 Jahren des Kulturkampfes zu einem Trigger-Word für unfassbar viele, vornehmlich unbelesene Trottelmänner geworden ist, die, wann auch immer irgendwo das Wort Feminismus zu sehen ist, einfach aus der Konsequenz heraus, dass dort Feminismus steht, nicht hingehen würden und das abstempeln.
Hm.
Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Und dann muss man eben die Entscheidung treffen, ob man jetzt seine feministische Agenda in den Vordergrund stellen möchte oder ob man den Kulturkampf beiseite legt und sagt, okay, ja, aus einer feministischen Perspektive heraus gibt es hier Anlass zu protestieren. Gibt es eine Möglichkeit, diese Forderung kollektiviert auf eine gesellschaftsfähige Mehrheitsposition zu bringen? Und ich glaube, das ist bei diesem Protest durchaus möglich. Ne? Man muss da jetzt nicht eine feministische Demo draus machen. Man kann auch einfach eine Demonstration allgemein dagegen machen. Ne? Also das findet ja auch statt. Und ein eigenes Bier zu brauen, kann mal lecker sein, ne, wenn man Gäste einlädt. Aber es kann halt auch in die Hose gehen. Ne? Und wenn dann da 20.000 Feministinnen stehen, die sagen, Frauen sollten sich dafür nicht instrumentalisieren lassen, dann mag das Einfluss haben, kann aber auch in der patriarchalen Medienlandschaft, die wir haben, sehr gut heruntergeredet werden.
Ja, ja, weil die ganzen linken Weiber.
Die woken Weiber sollen mal ihr Maul halten, so nach dem Motto, weißt du? So, wir haben ja, die Medienlandschaft ist ja geprägt von Chauvinisten, die feministische Forderungen aufgrund der etablierten Gesellschaftsposition dagegen einfach sehr schön niederreden können. Also sagen können, gibt es da nichts Wichtigeres? So nach dem Motto, weißt du, diese ganzen pseudointellektuellen Schwachmaten wie ich nenne jetzt keine Namen, aber ihr wisst schon, wer gemeint ist, ne? All die Chauvinisten in den deutschen Medien. Und dann muss man sich wahrscheinlich die Frage stellen, sollte man sich die Frage stellen als linker Agitator, mache ich da jetzt eine feministische Demo draus oder eben nicht?
Ja, wir werden sehen, wir werden nächste Woche darüber reden. Vielleicht werden wir dann auch schon direkte Eindrücke aus den Medien haben.
Ja.
Und vielleicht mal ein bisschen gucken, wie es angekommen ist, weil ich weiß gar nicht, wann die Demo kommen soll, aber sie wird jetzt zeitnah kommen. Und ja, das war die Folge, ne? Das ist die neueste Folge Alman Arabica. Wir hoffen natürlich, ihr habt eine sehr unterhaltsame, vielleicht auch zum Nachdenken anregendste Folge gehabt. Angeregte.
Halber Politik-Talk heute gewesen, Alter. Was ist
denn? Ja, wirklich, wieder.
Wirklich, schon wieder. Ich meine, ist ja jetzt keine Seltenheit, aber heute war wirklich schwer inhaltlich. Wenn ihr jetzt zur Lohnarbeit einstempelt, dann habe ich echt Mitleid, ne? Heute hört euch vielleicht noch Katy Perry mit Fireworks an, bevor ihr da rein stolpert, Alter. Ey, Stay, ich danke dir sehr für deine Zeit. Heute komme ich dir zuvor. Vielen Dank für die wichtigen Inputs und den guten Schnack. Nächste Woche werden wir sehen, ob sich einiges von dem, was wir gesagt haben, bestätigt oder auch nicht. Schön wäre, wenn nicht, sag ich mal.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Tschüss.